Das Thema, habt ihr den Heiligen Geist? Das ist eine Frage, die nicht so oft gestellt wird, oder? Aber es ist eine interessante Frage und vor allen Dingen, es ist eine ganz wichtige Frage. Denn wir müssen es wissen, ob wir den Heiligen Geist haben und ob der Heilige Geist in uns wirkt mit seiner Kraft. Oder richten wir uns eher nach unserem menschlichen Geist? Oder fallen wir sogar auf falsche Geister herein? Sehen wir uns dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament an. In Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7 finden wir sie. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus über das Hochland zum Meer hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf einige Jünger des Johannes. Die fragte er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus fragte weiter: Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Sie erwiderten: Die Taufe durch Johannes. Da erklärte ihnen Paulus: Bei der Taufe des Johannes ging es darum, sein Leben zu ändern. Zugleich hat Johannes dem ganzen Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommt. Das heißt, sie sollten an Jesus glauben. Als die Jünger des Johannes das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Dann legte Paulus ihnen die Hände auf, und der Heilige Geist kam auf sie. Sie redeten in fremden Sprachen und mit prophetischen Worten. Es waren etwa 12 Männer. Habt ihr den Heiligen Geist? Da nicken schon einige. Aber wie kam Paulus dazu, diese Frage zu stellen? Er war auf seiner dritten Missionsreise. Bisher hatte er nur einen kleinen Aufenthalt in der Stadt Ephesus gehabt und hatte noch nicht die gute Nachricht so richtig dort verkündigt. Das sollte jetzt anders werden. Paulus kam also in die Stadt und suchte nach einem Anknüpfungspunkt für die missionarische Arbeit. Und dabei traf er diese Gruppe von 12 Männern. In unserem Bibeltext werden sie einfach Jünger genannt. Das war so eine Art Hauskreis, der irgendwie entstanden sein muss. Mehr erfahren wir nicht. Nur, dass Paulus diese Gruppe etwas merkwürdig vorkam. Was war mit diesen Männern nur los? Den Männern in Ephesus fehlte etwas. Und das merkte Paulus. Vielleicht waren sie ohne echte Freude oder ohne geistliche Kraft. Vielleicht waren sie niedergeschlagen oder ohne Energie. Vielleicht drehten sie sich nur um sich selbst. Oder in ihrem Leben wurde die Frucht des neuen Lebens nicht sichtbar. Der Lebensstil entsprach nicht dem, was Jesus erwartet. Irgendetwas stimmte jedenfalls nicht. Deshalb stellte Paulus diese alles entscheidende Frage: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Und genau das war das Problem der 12. Sie hatten den Heiligen Geist nicht empfangen. Ja, sie hatten noch nie etwas vom Heiligen Geist gehört. Sie berichteten Paulus von ihrer Johannestaufe. Sie kannten also nur die Taufe, die auf den Täufer Johannes zurückging. Von der Taufe, zu der Jesus im Missionsauftrag aufgerufen hat, hatten sie noch nichts gehört. Paulus entdeckte, dass diese unvollständige Taufe Mitschuld war an ihrem Mangel. Und weil er das erkannte, konnte er natürlich für Abhilfe sorgen. Er erklärte ihnen das Evangelium von Jesus Christus genauer. Die Männer wurden überzeugt und sie ließen sich taufen. Paulus legte ihnen nach der Taufe die Hände auf und die Männer empfingen den Heiligen Geist. Diese Geschichte bringt mich zu einer Frage. Woran liegt es, wenn im Leben von Menschen der Heilige Geist nicht wirkt? Apostelgeschichte 19 ist da eine wahre Fundgrube, um diese Frage zu beantworten. Woran liegt es, wenn im Leben von Menschen der Heilige Geist nicht wirkt? Die 12 Männer zeigen den ersten Grund. Menschen, Meinungen und Institutionen sind wichtiger als Jesus selbst. Diesen 12 Männern war Johannes der Täufer wichtig. Sie verehrten ihn als Person, sie richteten sich nach seiner Lehre, seine Taufe war ihnen wichtig. Natürlich konnten sie nichts dafür, denn bisher hatte ihnen noch niemand etwas über Jesus erzählt. Deshalb verehrten sie diesen großen Toten, den Täufer Johannes, und nicht den lebendigen Jesus Christus. Doch so etwas verhindert, dass der Heilige Geist kommen kann. Und das ist bis heute so. Da, wo Menschen, Meinungen oder Institutionen wichtiger sind als Jesus, da erlebt man nicht die Wirkungen des Heiligen Geistes. Den zweiten Grund für die Abwesenheit des Heiligen Geistes finden wir in einer kurzen Begebenheit in Apostelgeschichte 19, Vers 13 bis 16. Es gab auch jüdische Geisterbeschwörer, die durchs Land zogen. Einige von ihnen versuchten sogar, im Namen von Jesus, dem Herrn, die bösen Geister auszutreiben. Dazu riefen sie über den Besessenen aus: Ich beschwöre euch bei Jesus, den Paulus verkündet. Einmal versuchten das auch die 7 Söhne eines gewissen Skevas, der zu den führenden jüdischen Priestern gehörte, aber der böse Geist antwortete ihnen: Jesus kenne ich und Paulus ist mir bekannt. Aber ihr, wer seid ihr? Der Besessene fiel über sie her, überwältigte sie und richtete sie übel zu. Blutend und halbnackt flohen sie aus dem Haus. Alle Bewohner von Ephesus, Juden wie Griechen, erfuhren von diesem Ereignis. Voll Ehrfurcht priesen sie den Namen von Jesus, dem Herrn. Woran liegt es, wenn im Leben von Menschen der Heilige Geist nicht wirkt? Das Zweite, es gibt Leute, die leben wie Christen, aber sie sind keine. Die Söhne von Skevas beobachteten die Christen. Dabei sahen sie auch, wie sie böse Geister austreiben konnten, und das wollten sie auch machen. Also benutzten sie die gleichen Worte, aber es klappte bei ihnen nicht. Denn sie hatten den Heiligen Geist nicht. Sie wollten lediglich die Kraft von Jesus in Anspruch nehmen, aber sie wollten sich der Herrschaft von Jesus nicht unterstellen. Sie imitierten die Christen, aber sie waren keine. Also fehlte ihnen auch die Vollmacht. Es genügt also nicht, und das gilt bis heute, so zu leben und zu reden wie die Christen. Es genügt nicht, den Christen zu spielen, so wie ein Schauspieler in eine Rolle schlüpft. Es kommt darauf an, wirklich Christ zu werden. Es kommt darauf an, dass der Heilige Geist dann in unser Leben kommen kann und wirken kann. Den dritten Grund für den fehlenden Heiligen Geist finden wir auch in Apostelgeschichte 19, Vers 23 bis 27. In dieser Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Weges, das ist das Christentum, zu schweren Unruhen. Dort gab es einen Silberschmied namens Demetrius. Er stellte silberne Nachbildungen vom Tempel der Artemis her. Damit verschaffte er auch den anderen Kunsthandwerkern vor Ort ein gutes Einkommen. Sie und die Arbeiter, die für sie tätig waren, rief Demetrius einmal zusammen und sagte: Männer, ihr wisst, unser ganzer Wohlstand hängt an diesem Geschäft. Wie ihr seht und hört, hat dieser Paulus viele Leute überredet und verführt, nicht nur hier in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asia. Er redet ihnen ein, dass es keine Götter gibt, die von Menschenhand gemacht sind. Damit ist aber nicht nur die Gefahr verbunden, dass unser ganzes Gewerbe in Verruf kommt, vielmehr droht dadurch die Bedeutung des Tempels der großen Artemis, Göttin Artemis, zu schwinden. Ja, es wird noch so weit kommen, dass die Göttin selbst nicht mehr geachtet wird. Sie, die man in der ganzen Provinz Asia und überall in der Welt verehrt. Woran liegt es, wenn im Leben von Menschen der Heilige Geist nicht wirkt? Das Dritte, es gibt religiöse Begeisterung, die rein menschlich, also fleischlich motiviert ist. Es gibt religiöse Begeisterung an den falschen Stellen und aus falschen Beweggründen heraus. Demetrius und seine Kollegen verdienten ganz gut am Verkauf ihrer silbernen Götterfiguren. Die Verehrung der Göttin Artemis rechnete sich für sie. Sie wurden reich. Das hinderte sie natürlich daran, der Predigt von Paulus zu glauben. Sie ließen sich nicht von der Wahrheit der guten Nachricht überzeugen. Religiöse Gefühle und Begeisterung wollten sie gerne haben, aber die Motive waren fleischlich, nicht geistlich. Das gibt es bis heute so. Die Menschen scheinen sich wirklich nicht zu ändern. Es gibt durchaus auch heute religiöse Sehnsüchte. Aber man interessiert sich nicht dafür, ob das alles wahr ist. Viel wichtiger ist, was man fühlt. Der Lustgewinn wird gesucht und nach dem Lustprinzip wird gelebt. Und das hindert auch viele Menschen heute daran, nach der Wahrheit zu fragen und sich von der Wahrheit des Evangeliums überzeugen zu lassen. Stattdessen fallen leider auch viele Christen auf die verrücktesten Theorien herein. Sie gehen den abwegigsten Irrlehren auf den Leim. Die Wahrheit ist da zweitrangig. So wird natürlich der Heilige Geist aus dem Leben ausgesperrt. Im 2. Timotheusbrief lesen wir dazu eine interessante Prophetie. In Kapitel 4, Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, in der sie die unverfälschte Lehre nicht mehr ertragen wollen. Vielmehr werden sie sich immer neue Lehrer suchen, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen und ihren Ohren schmeicheln. Aber vor der Wahrheit werden sie ihr Ohr verschließen und sich erfundenen Geschichten zuwenden. Das hat sich genauso erfüllt. Schon in den vergangenen Jahrhunderten so, und so ist es bis heute geblieben. Wir brauchen nur in unsere Gesellschaft hineinzugucken, was da alles geglaubt wird an erfundenen Geschichten. Die drei geschilderten Begebenheiten handelten von Menschen, die keine Christen sind. Sie hatten daher den Heiligen Geist noch nicht. Wir Menschen können ihn ja erst bekommen, wenn wir uns bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden. Und doch sollten wir diese drei Gründe für das Fehlen des Heiligen Geistes auch dann beachten, wenn wir bereits Christen geworden sind. Sonst zieht sich der Heilige Geist zurück und es macht sich ein Mangel in unserem Leben breit. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann machen wir interessante Beobachtungen. Wir sehen, dass Christen offensichtlich unterschiedlich stark mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Manche Christen sind etwas mit dem Heiligen Geist erfüllt, andere etwas mehr und wieder andere ziemlich stark. Unser Ziel sollte es aber sein, und das sollte unser ganz natürliches Ziel sein, immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Woran erkennen wir, dass wir, wie stark wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Der Geist Gottes lebt ja in uns, um uns zu formen. Er will uns in das Bild hineingestalten, das Gott von uns hat. Wir können also an den Veränderungen in unserem Leben erkennen, wie stark wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Sehen wir uns das an 6 Beispielen an. Das erste: der Heilige Geist verändert unser Verhältnis zu Gott. Vorher war uns Gott fern und unbekannt, da irgendwo über dem Wolkenzelt, da muss einer schweben. Aber nachher, nachdem wir ein Leben mit Jesus begonnen haben, erkennen wir Gott als unseren liebenden Vater. Wir sind Gottes Kinder. Wir haben Heilsgewissheit. Das bewirkt der Heilige Geist. Das zweite: der Heilige Geist verändert unser Verhältnis zu Jesus. Zunächst war Jesus vielleicht ein guter Mensch, vielleicht auch ein besonderer Mann. Doch dann wurde Jesus unser persönlicher Herr, ein Herr, dem wir gerne gehorchen. Das bewirkt der Heilige Geist. Das dritte: der Heilige Geist verändert unser Verhältnis zur Bibel. Vorher war die Bibel vielleicht ein Buch wie jedes andere. Vielleicht haben wir sie auch wie ein Gesetzbuch empfunden. Doch dann wird die Bibel das lebendige Wort Gottes, das aktuell in unser Leben redet. Und das macht der Heilige Geist. Das vierte: der Heilige Geist verändert unser Verhältnis zum Gottesdienst. Zunächst war der Gottesdienst so ein schlichtes Ritual. Wir gingen dahin, weil man das so machte oder weil uns unsere Eltern dahin abgeschleppt haben. Der Gottesdienst war eine bloße Gewohnheit, manchmal auch eine lästige Pflicht. Doch dann wird der Gottesdienst eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und wir sehnen uns danach und wir freuen uns darauf. Das tut der Heilige Geist. Das fünfte: der Heilige Geist verändert unser Verhältnis zur Gemeinde. Vorher haben wir vielleicht die Gemeinde als einen komischen Verein empfunden mit vielen merkwürdigen Leuten. Doch nachher entdecken wir, das sind unsere Schwestern und Brüder. Und die Menschen darin, die sind diejenigen, die mit zum Leib Christi gehören. Und wir können ja Jesus nicht vom Leib trennen. Und wir können diese komischen Menschen auf einmal lieben. Und wir wollen das sogar. Das tut der Heilige Geist. Und das sechste: der Heilige Geist verändert unser Verhältnis zum christlichen Lebensstil. Zunächst kam uns christliches Handeln vielleicht vor wie Krampf und Quälerei. Doch der Heilige Geist verändert unseren Willen. Wir wollen jetzt tun, was Gott will. In uns wächst dann die Frucht des Heiligen Geistes und das verändert unsere Motive. Und Gott beschenkt uns mit Geistesgaben und das verändert unser Können. Der Heilige Geist verändert uns. Er ermutigt uns im Laufe des Lebens zu vielen weiteren Veränderungen. Der Heilige Geist überzeugt uns tief in unserem Inneren, dass etwas erneuert werden muss, und das erfasst nach und nach alle Bereiche unseres Lebens. Und so berührt der Heilige Geist vieles in unserem Leben. Er verändert den Umgang mit unserer Zeit, den Umgang mit unserem Körper, unseren Umgang mit den Medien, unser Verhältnis zu Besitz und Geld, unser Verhältnis zur stillen Zeit und vieles mehr. Es ist geradezu ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, dass er uns ständig erneuert und uns zur Erneuerung aufruft. Das ist seine Aufgabe. Der Heilige Geist tut das allerdings sehr sensibel. Er erinnert uns. Er ermuntert uns. Er ermutigt uns. Er überzeugt uns. Und hier liegt der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und dem Wirken des Heiligen Geistes. Gesetzlichkeit bedeutet, das und das musst du als Christ tun, so verhält man sich eben, wenn man Jesus als Herrn hat, basta. Das Wirken des Heiligen Geistes ist da ganz anders, denn der Heilige Geist überzeugt uns. Er gibt uns tief in unserem Inneren die Gewissheit, was wir zu tun haben. Er sorgt für die Kraft, das Erkannte auch in die Tat umzusetzen. Das ist ein Prozess, es ist ein Weg. Wir sind unterwegs und wir wachsen. Was bedeutet das ganz praktisch für unser Leben? Wie stark sind wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Ich sehe hier drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit: Es ist bereits so gut wie alles oder ganz viel in unserem Leben da, was an Veränderungen durch den Heiligen Geist möglich ist. Wer das bei sich entdeckt, der sollte Gott von Herzen dafür danken, aber nicht stehen bleiben, sondern weitermachen und weiter wachsen. Die zweite Möglichkeit: Es ist so gut wie nichts in unserem Leben zu sehen, das auf das Wirken des Heiligen Geistes hinweisen würde. Wer das bei sich entdeckt, der ist wahrscheinlich noch kein Christ. Und er sollte ein Leben mit Jesus Christus beginnen, denn das ist der erste und wichtigste Schritt. Wer erst am Anfang seines Lebens mit Jesus Christus steht, der wird auch wenig bisher entdecken an Veränderungen. Und wer im geistlichen Leben nicht wächst, der wird auch nur wenige Wirkungen des Heiligen Geistes in seinem Leben erleben. Das führt uns direkt zur dritten Möglichkeit. Einiges von den Wirkungen des Heiligen Geistes ist da, aber anderes fehlt. Wer das bei sich entdeckt, der sollte zur Tat schreiten. Dann muss Falsches aus dem Weg geräumt werden, Fehlendes muss konkret angepackt werden und wir dürfen dafür um die Kraft des Heiligen Geistes bitten. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es fängt immer mit einem Gebet darum an. Wir dürfen uns im Gebet an Gott wenden und ihn darum bitten. Und wir haben Gottes Versprechen, dass er dieses Gebet erhören wird. Gott will uns doch beschenken. Sein Geist will in uns wohnen. Der Patriarch Athinagoras schrieb Folgendes: Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Bleibt Christus in der Vergangenheit? Ist das Evangelium ein totes Buch? Ist die Kirche ein bloßer Verein? Ist die Autorität eine Herrschaftsform? Ist die Mission Propaganda? Ist die Liturgie eine Geisterbeschwörung? Ist das christliche Leben eine Sklavenmoral? Ohne den Heiligen Geist. Lassen wir den Heiligen Geist bewusst noch mehr herein. Bitten wir Gott doch regelmäßig darum, dass er uns noch mehr mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und lassen wir ihn dann auch ran. Lassen wir ihn wirklich wirken. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Amen.